Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zu der Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft, die wirklich in 2025 aufgenommen wurde. Alles Gute Ihnen zum neuen Jahr mit der ersten Folge aus selbigem. Der Fokus von vielen Immobilienunternehmen liegt ja auch in diesem Jahr insbesondere auf der Verbesserung der Energieeffizienz und der Minimierung der Umweltauswirkungen. Dabei sind ESG-Standards und das Gebäudeenergiegesetz handlungsleitend für die Branche. Gerade auf diesem Feld haben sich viele Unternehmen gegründet. Eines davon wollen wir nun nicht in Augenschein, aber doch in Ohrenklang nehmen. Dafür habe ich mich heute hier direkt persönlich im Limo-Podcast-Studio in Freiburg mit Tarik Kadura, dem Gründer und CEO von Metabild, verabredet. Er hat sich mit seinem digitalisierten Ingenieurbüro mit eigener Software auf die Fahnen geschrieben, digitale Zwillinge und Gebäudesimulationen zu erstellen. Diese sollen die ESG-Chancen greifbar machen und managen. Denn Immobilienentwickler und Portfolioeigentümer müssen sich ja auch befähigen, irgendwie ihre Klimaziele zu erreichen, die ESG-Risiken zu reduzieren und darüber zu berichten, indem sie das Gebäude in allen Nachhaltigkeitsbelangen optimieren.
Sobald die Daten, und dafür sind ja digitale Zwillinge da, strukturiert vorliegen, in einem dreidimensionalen Modell, so dass ich auch Mengen und Massen ableiten kann aus diesem digitalen Zwilling, habe ich natürlich die Möglichkeit, nicht nur das Nachhaltigkeitsthema zu analysieren, sondern auch das Thema Kosten.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Abos für selbiges finden Sie übrigens im Haufe-Shop. Und für weitere interessante Infos lohnt sich immer auch ein Blick in die Limo-Shownotes. Hallo, lieber Tarik. Willkommen in unserem Limo-Podcast-Studio in Freiburg.
Hallo, lieber Jörg. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, und das finde ich auch klasse, dass man so richtig hier Auge in Auge auch zu machen und finde ich eine tolle Sache, dass du rübergekommen bist. Du bist ja vor kurzem aus Berlin nach Freiburg gezogen, deswegen klappt das auch so gut. Sag mal, lebst du hier, weil es dir in dieser Green City so als Nachhaltigkeitsapostel am Fuße des Schwarzwalds besser gefällt?
Ganz genau. Ich lebe tatsächlich jetzt hier seit einem halben Jahr und das hatte eher private Gründe. Also ich bin mit der Familie hergezogen. Wir haben hier viele Freunde, die wir ins Herz geschlossen haben. Und nach 43 Jahren Berlin war wirklich auch mal Zeit für einen Wechsel.
Alles klar. 43 Jahre ist, ja, ist richtig. Ist ja, wäre fast schon nachhaltig gewesen, ne? Wenn man so über die Lebensspanne eines Menschen dann guckt. Ja, ist schon ein Ding. Aber Nachhaltigkeit ist ja überhaupt unser Thema heute und das ist ja auch gekommen, um von uns verinnerlicht zu werden. Was ist denn so deiner Ansicht nach das Wichtigste in Bezug auf die Nachhaltigkeit in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft?
Ein großes Thema, lieber Jörg.
Also wir sind seit...
Drunter machen wir es nicht. Nee, na klar. Also wir sind seit 7 Jahren in diesem Bereich unterwegs. Das Unternehmen hat jetzt zum Ende Januar 7-jähriges Jubiläum. Und da haben wir einiges gesehen. Und was ist wichtig, das variiert so ein bisschen von Jahr zu Jahr, muss ich sagen. Aber es gibt eine Quintessenz, die sich aus allem herausstellt. Und die würde ich beschreiben als: Nachhaltigkeit ist erstens keine Einmalübung mehr. Mhm. Und zweitens, man muss sich mal ganz als Unternehmen ganz klar machen, was ist überhaupt unsere eigene Definition von Nachhaltigkeit? Denn momentan ist die Debatte ziemlich stark aufs Thema CO2-Emissionen aus dem laufenden Betrieb runtergebrochen. Da sehe ich ganz einfach, dass eine ganze Menge auch in die falsche Richtung läuft zurzeit. Denn wenn ich alles versuche, an einer Kennzahl festzumachen, werde ich zwangsläufig falsche Entscheidungen treffen. Und das ist einfach das Thema, wo ich sage, das Wichtigste ist letztendlich zu erkennen, dass Nachhaltigkeit ein multikriterielles Thema ist. Das heißt, ich muss mich mit mehr Themen befassen als einer Kennzahl.
Okay, sag nochmal zwei andere Geschichten, die man berücksichtigen muss.
Endenergie, Stranding-Risiken, graues CO2, was ist in der Gebäudesubstanz verbaut? Fördermittel spielen letztendlich auch mit rein in die Entscheidungsfindung, sollten aber natürlich nicht das einzige Ziel der Aktion sein. Primärenergie und so weiter und so fort. Es gibt vieles. Nachhaltigkeit geht noch deutlich weiter als das, was man zurzeit in Deutschland hauptsächlich diskutiert. Ich meine, Nachhaltigkeit umfasst letztendlich auch das Thema Innenraumkomfort, thermische Behaglichkeit, Luftqualität, Tageslichtkomfort.
Lieber Gott,
es geht immer weiter.
Ja. Das ist ja schon klar. Ich meine, ich glaube, ursprünglich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft, wo es darum ging, mal vor 200 Jahren eben die Wälder so zu gestalten, dass man immer quasi Holz hat zum Ernten und zu verkaufen. Ja, so ähnlich geht's ja auch mit den Gebäuden jetzt an dieser Stelle. Ich meine, wenn jetzt Gebäude, die meisten stehen ja schon, ja. Wir haben, sagen wir mal, 98-99% Bestand, 1% Neubau, nur der krankt ja auch noch weiterhin. Ob das besser wird, ist ja sehr fraglich in 2025. Aber von den Gebäuden, die schon da sind, an welcher Stelle soll die Branche jetzt mal anfangen, ihren Datenwust, also ein paar Daten liegen ja immer vor für Gebäude, gibt es CAD-Daten, dann gibt es irgendwie Verbrauchsdaten und vielleicht auch noch irgendeinen Konstruktionsplan vom Architekten oder was auch immer, ja, irgendwie Leitungen, wo die Leitungen verlegt sind. Also wo soll die Branche anfangen, diesen Datenwust aufzubereiten, und taugen hierzu diese alten 2D-Pläne, kombiniert man diese mit Geodaten? Was rätst du den Bestandshaltern?
Ja, also die Realität in der Immobilienbranche ist leider die, dass man ganz unten anfangen muss. Und es wird nicht anders funktionieren. Alle warten im Prinzip darauf, dass da irgendeine Zauber-KI um die Ecke kommt, die mir diese Fleißarbeit im Prinzip erspart. Von dem Gedanken sollte man sich verabschieden, denn alles beginnt letztendlich damit, den Bestand zu erfassen. Und da ist eben nun mal in der Realität kein Gebäude gleich dem anderen. Natürlich gibt es statistische Werte, die man ansetzen kann. Das ist auch unser Ansatz, wenn wirklich gar keine Informationen zur Verfügung stehen. Wir müssen einen digitalen Zwilling erstellen, um damit letztendlich Auswertungen fahren zu können, Simulationen fahren zu können. Dann machen wir das natürlich auch so, dass wir sagen, okay, anhand der Baualtersklasse, anhand des Standorts, anhand der Nutzungsart, weisen wir automatisch erstmal Bauteilinformationen dem Modell zu. Das ist aber immer mit einem kleinen Sternchen versehen, und da steht halt hinter, Achtung, typologiebasiert. Das ist nicht zwangsläufig die Realität in diesem Gebäude. Auf lange Sicht wird man aber nicht drum rumkommen, sich mit dem Bestand wirklich intensiv zu beschäftigen. Und das betrifft dann eben auch die Themen, die wir vorhin angesprochen haben, diese ganzen verschiedenen Kennzahlen, die womöglich in der Zukunft oder höchstwahrscheinlich in der Zukunft, wenn man da mal in die Taxonomieverordnung schaut, was da alles auf die Branche zukommt, immer wichtiger werden. Und das wird nicht gehen ohne die Fleißarbeit. Da kann ich mich auch nicht auf statistische Daten verlassen, denn am Ende geht's um das Thema Werterhalt einer Immobilie. Nachhaltigkeit ist ganz stark mit Risiken verbunden und mit dem Thema Werthaltigkeit der Immobilie. Und wenn ich da mich auf Statistiken verlasse, das ist so ein bisschen wie wenn ich mich wenn ich nicht mehr zum Gesundheitscheck gehe, weil ich mir einfach sage, na, statistisch gesehen mache ich ja noch 40 Jahre.
Okay, da sind also die Immobilien doch alle zu individuell. Ich meine, manchmal gibt's ja Ähnlichkeiten in Einfamilienhäusern, oder es gibt auch in Reihenhäusern oder in größeren,
klar,
mehrgeschossigen Wohnungsgebäuden auch Sachen, die man dann vielleicht über jede Wohnung legen kann oder sowas.
Klar. Also diese Überschneidung, die gibt's absolut. Ich will die nicht wegradieren. Also die gibt's, und die sollte man auch nutzen. Das ist womöglich der sinnvollste erste schnelle Einstieg. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, dass man ja auch in die Umsetzung kommen möchte, und da trennt sich dann ein bisschen die Spreu vom Weizen, merken wir. Also auch in der Methodik, okay, mit der letztendlich diese Nachhaltigkeitsthemen aufgerollt werden, wie analysiert wird. Ich sage ein kurzes Beispiel, ja. Nehmen wir mal das Thema altes Gebäude, Ölkessel drin, muss ausgetauscht werden. Jeder weiß, okay, da kommt irgendwann was auf den Kunden oder auf die Immobilie zu. Die meisten Tools geben jetzt aus, okay, Umstieg auf Wärmepumpe kostet so und so viel statistisch gesehen und bringt so und so viel statistisch gesehen. Da sagen wir es irgendwie falsch, so ranzugehen. Denn die Realität in der Immobilienbranche ist doch, wenn ich jetzt gerade vor 3 Jahren einen neuen Öl- oder Gaskessel installiert habe, dann will ich den nicht in einem Jahr wieder rausrupfen und entsorgen und dann eine Wärmepumpe einbauen. Also ich muss mich mit Zuständen, mit Restlebensdauern beschäftigen. Ich muss im Sinne einer Sanierungsplanung mich mit Fahrplänen beschäftigen, mit Sanierungsfahrplänen. Mhm. Denn sonst wird der Kostendruck einfach viel zu groß. Es ist für kein Immobilienunternehmen derzeit machbar, den gesamten Bestand auf einen Schlag so auf Vordermann zu bringen, dass man sagen kann, der ist jetzt zukunftssicher. Das ist eine Mammutaufgabe und die muss in Scheibchen zerlegt werden.
Also ich nehme mal an, dass alles, was du vorhin als Nachhaltigkeitskriterien genannt hast, dass ihr das auch mit euren Softwareprodukten erfassen könnt und so weiter. Wenn jetzt jemand diese Gebäudedaten so im Griff hat, was sind denn dann die nächsten Schritte, also für Fortgeschrittene sozusagen? Wie viel Aufwand bedeutet etwa eine Portfolioanalyse laut Krämm und Feld, wenn man diese beherrscht, so das Berichtswesen dabei ganz automatisch hinten raus? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also in dem Moment, wo die Daten mal strukturiert vorliegen, ist es tatsächlich nur noch ein Knopfdruck.
Aha.
So ist dann doch. So ist es, ganz genau. Also die Fleißarbeit liegt wirklich im Datenmanagement, im Datensammeln. Da machen wir und dürfen wir uns alle nichts vormachen in der Branche. Das ist die Fleißarbeit. Aber sobald die Daten, und dafür sind ja digitale Zwillinge da, strukturiert vorliegen, in einem dreidimensionalen Modell, so dass ich auch Mengen und Massen ableiten kann aus diesem digitalen Zwilling, habe ich natürlich die Möglichkeit, nicht nur das Nachhaltigkeitsthema zu analysieren, sondern auch das Thema Kosten. Und das ist eben der wichtige Punkt. Bisher wurde viel zu stark in Silos gedacht. Da gab es die Nachhaltigkeitsabteilung, die macht tolle Pläne darüber, was man im Bestand alles transformieren kann und wie schön die Welt danach dann aussieht oder das Portfolio danach aussieht. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es dann die Kaufleute, die sagen, viel zu teuer, jetzt machen wir nur das Mindeste und gucken, wo wir noch ein bisschen Förderung bekommen. Und um das zusammenzuführen, braucht man eine gute Datenbasis. Da braucht man ein gutes Datenmodell, was alles abdeckt, was für diese Entscheidungen, die dann anstehen, erforderlich ist.
Also letztlich haben doch bislang die Kostenleute das Sagen, oder? Es sei denn, man macht das so aus Liebhaberei, wenn man sagt, ach, ich will es jetzt mal auf Vordermann bringen, das Geld interessiert mich nicht so.
Ja, ist richtig. Sehe ich ganz genauso. Vieles, was in Nachhaltigkeitsabteilungen passiert, ist auch nicht so konkret, dass es wirklich um die konkrete Umsetzung geht. Sondern da werden Berichte, da werden Fahrpläne gemacht, die aber, wenn man sich die genau anschaut, gar nicht so richtig den Anspruch haben, auch in die Umsetzung zu kommen, sondern häufig geht es einfach darum, wir müssen es gemacht haben. Und dann schauen wir mal, was die Realität bringt.
Wie ist das jetzt deiner Erfahrung nach? Jetzt in Deutschland steht ja ein Regierungswechsel bevor. Hat das wieder viele Projekte, wo vielleicht Daten schon vorliegen und wo man was machen könnte, zum Stoppen gebracht?
Ja, definitiv. Also sobald aus der Politik oder sobald aus der Politik nur ein ganz kleines Signal kommt in Richtung neue Anforderungen, vor allem für die Energiewirtschaft, kommt es in der Branche zu einer Schockstarre. Das ist das, was wir regelmäßig erleben. Ähnlich mit der, also bestes Beispiel ist eine Wärmeplanung, ne? Also eine kommunale Wärmenetzplanung. Sobald das nur danach riecht, dass es irgendwo einen Fernwärmeanschluss geben könnte, passiert erstmal für eine ganze Weile nichts. Das heißt, in der Zeit könnte ich natürlich mich mit Alternativen beschäftigen. Ich könnte mich mit der Gebäudehülle beschäftigen, mal bewerten, was bringen mir denn Maßnahmen an der Gebäudehülle, selbst wenn es zum Fernwärmeanschluss kommt. Diese Kombination von Maßnahmen an der Gebäudehülle, an der TGA, im Bereich erneuerbare Energien, die könnte ich natürlich in der Zeit schon analysieren, hätte ich einen digitalen Zwilling zur Verfügung.
Okay.
Aber es geht in die Warteposition, weil es wird immer darauf gewartet, dass jemand anders die Arbeit erledigt. In dem Fall dann eben die kommunale Wärmeplanung.
Genau. Ich meine, das könnte ja auch ein Aufruf sein, an die kommunalen Wärmeplaner jetzt mal in die Pötte zu kommen, weil die müssen ja auch bis 2028 deutschlandweit das vorgelegt haben. Aber es sind immerhin wieder noch ein Gap von 3 Jahren. Ja.
So ist es. Naja. Und in der Zeit passiert nichts.
Aber dann lass uns nochmal technisch einsteigen, so ein bisschen. Du hast jetzt schon gesagt, der Digital Twin, der kann sehr angereichert sein mit Daten. Also wie komplex darf denn so ein Digital Twin sein, um noch beherrschbar zu sein? Also ich habe mal so in meinen Anfängen, als ich mich damit beschäftigt habe, gelernt, so 3D ist schon mal gut. Wenn dann noch Zeit und Kosten dazukommen, dann hat man schon 5 Layer und dann ist man also mit so einem Digital Twin schon gut aufgestellt. Das reicht ja wohl nicht, um eure ganzen Nachhaltigkeitsszenarien abzubilden. Also wie viele Ebenen kommen da noch dazu und wie beherrscht man die?
Also in der BIM-Welt geht's ja bis hoch zu 11D-BIM, was dann da auch alles noch mit drin ist. Aber ich will es jetzt gar nicht kompliziert machen, sondern der Ansatz vom, deswegen sagen wir übrigens auch Digital Twin und nicht BIM-Modell. Ja, kleiner Insight mal. Wir
können ja auch versprechen.
Denn vor BIM haben viele Angst. Viele wissen zwar, ja, hätte ich gerne, bringt auch was, sonst würde nicht die ganze Bauwirtschaft letztendlich darauf schauen und sagen, ja, nutzen wir oder hätten wir zumindest gern. Mhm. Aber es klingt immer nach Neubau und es klingt nach kompliziert und teuer. Ja. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir nennen das jetzt nur noch konsequent Digital Twin. 3D plus Kosten plus Zeit, das ist schon das, womit man eine ganze Menge abdecken kann. Und dieses Datenmodell stellen wir ganz einfach zur Verfügung und halten das eben auch so, dass es handelbar wird. Denn die Frage war, wie komplex darf so ein digitaler Zwilling sein? Und da sagen wir ganz einfach, immer nur so komplex wie nötig, um die Aufgabenstellung zu erfüllen. Und da erleben wir die tollsten Dinge. Also wir kriegen teilweise, wir machen das ja nicht nur als, also wir bieten ja nicht nur die Software an, sondern wir haben ja begleitende Dienstleistungen im Angebot, nämlich vor allem die initiale Modellerstellung, weil sich davor eben viele noch scheuen, das selbst zu tun. Auch wenn wir es sehr, sehr einfach anbieten können.
Wir hatten es ja jetzt gesehen, also deswegen frage ich ja auch, ne, weil diese BIM-Modelle können ja hochkomplex sein und ja. BIM ist ganz klar, ist eher was für Bau. Digital Twin ist was für den Betrieb der Immobilie, so habe ich das mir richtig immer erklärt und unterschieden. Jetzt reden gute Aufteilung. Alle, ja, jetzt reden alle von KI. Kommt die auch bei euch irgendwann ins Spiel? Habt ihr schon KI-Komponenten, die ihr anwendet?
Die ist schon im Spiel und das schon seit mehreren Jahren, aber wir machen das etwas hinter den Kulissen. Ja, das geht also beispielsweise um diese typologiebasierte Zuweisung von Bauteilen. Das haben wir zusammen mit dem KI-Institut der TU Berlin entwickelt, schon vor, wann war dieses Projekt abgeschlossen? Schon vor 2 Jahren hatten wir das durch.
Okay.
Da sind verschiedene Komponenten im Spiel, auch wenn es jetzt um die Erstellung der geometrischen Modelle geht. Da sind immer wieder Algorithmen im Spiel. Und vor allem geht es ja darum, ein Datenmodell zu schaffen, was es dann ermöglicht, später in der Auswertung mit Ansätzen des maschinellen Lernens etc. über diesen Datenberg rüberzufahren. Mhm. Und dafür haben wir letztendlich mit dem Datenmodell eine ganze Menge Grundlagen geschaffen.
Kannst du den Datenberg mal bezeichnen? Kann ich mir jetzt nichts darunter vorstellen. Okay. Also ich sehe einen Riesenberg, aber weiß nicht, was macht der im Gebäude?
Ja, also der Datenberg betrifft vor allem Simulationsdaten. Ja, weil mit Simulation schafft man es in gewisser Weise wegzukommen von diesem Thema Nutzerverhalten abhängige Verbrauchsdaten. Ja, ganz viele machen ihre Nachhaltigkeitsplanung auf Basis von Energieausweisen, die häufig verbrauchsbasiert sind, dann hast du auch noch ein paar Bedarfsausweise mit dazwischen, hast im Prinzip 2 komplett unterschiedliche Methoden, die nichts miteinander zu tun haben und die werden dann in einen Topf geworfen und auf der Grundlage werden Entscheidungen getroffen. Finde ich sehr gefährlich, weil man letztendlich einfach nicht bei einer Methode bleibt und wenn wir uns die Verbrauchsausweise anschauen, dann ist das einfach etwas, was hochabhängig vom Nutzerverhalten ist. Und gerade in der Wohnungswirtschaft weiß man, diese sogenannten Pre- und Rebound-Effekte spielen einfach eine enorm große Rolle. Das Verhalten von Nutzern ist vor einer Sanierung anders als nach einer Sanierung. Pre-Bound heißt, ich habe vor der Sanierung ein sparsameres Verhalten als nach einer Sanierung. Wenn ich mir sage, okay, ist gerade frisch saniert, ich habe eine Wärmepumpe, frisch gedämmtes Gebäude, da kann man auch mal ein bisschen hochdrehen. Und das führt dazu, dass viele Effekte, die man sich erhofft und in der Amortisationsberechnung hochprojiziert hat auf kurze Amortisationszeiten, überhaupt niemals eintreten. Und das sind alles Themen, wo wir sagen, der digitale Zwilling objektiviert das Ganze, weil er nimmt den Nutzer aus dem Spiel raus. Es wird mit standardisierten Nutzungsprofilen gearbeitet nach DIN 18599.
Okay.
Und die fließen dann letztendlich ein in die Simulationsgebiete und die produzieren diesen Datenberg.
Aber auch wenn ihr diesen euren Datenberg abgetragen habt, gibt es trotzdem noch den Menschen und den Mietenden, der nachher damit dann weiter im Gebäude umgehen muss und so weiter und der sich dann vielleicht trotzdem so verhalten kann. Da muss man halt auch mit den Bewohnern arbeiten. Ja. Geht gar nicht anders.
Klar, richtig, richtig. Und das kann auch keine einzelne Plattform lösen,
das geht
dieses
nicht,
Thema. Und da geht es um Awareness und solche Themen. Das ist deutlich komplexer als Software.
Ja, genau. Wir hatten es vorhin von der Geschichte, also dass die Kaufleute das Sagen haben, was an Nachhaltigkeitsmaßnahmen gemacht wird. Habt ihr irgendwie, sagen wir mal, in eurem Tool ein Berechnungsmodell, das quasi die Projektentwickler oder Eigentümer oder wer auch immer damit arbeitet, dieses Aufwand-Ertragsverhältnis bestimmen können und sagen können, hey, das kann ich mir noch leisten und das aber nicht mehr oder
Ja. Das machen wir anhand, also da haben wir wirklich ein eigenes Tool in der Plattform für entwickelt. Denn ich habe vorhin schon diese ganzen Kennzahlen angesprochen, die dann aus diesen Simulationen rauspurzeln. Und da ist es letztendlich so, kein Unternehmen ist wie das andere. Jedes Unternehmen hat eine etwas andere Strategie. Ne? Da geht es vor allem um das Thema, wie gewichte ich jetzt diese ganzen Kennzahlen von der Relevanz her zueinander. Und das haben wir in ein Tool geworfen, das nennen wir Strategien. Man kann also Strategien erstellen in der Plattform, die letztendlich einfach Gewichtungen darstellen von verschiedenen KPIs zueinander, von verschiedenen Kennzahlen zueinander. Also einfach ausgedrückt, ich kann sagen, ich möchte auf CO2 schauen, ich möchte auf Betriebskosten schauen, ich möchte auf Lebenszykluskosten nach DGNB schauen und ich möchte aufs graue CO2 und vielleicht noch Stranding-Zeitpunkte schauen. Und die muss ich gewichten in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Und daraus ergibt sich eine recht komfortable Situation, weil ich kann diese Strategie letztendlich auf den gesamten Lösungsraum dann anwenden. Wenn wir also mehrere hundert Szenarien für ein Projekt gerechnet haben, was mögliche Sanierungen angeht, das machen wir bis zu 1000 Szenarien, machen wir da pro Objekt.
Oho. Kommen die nicht wieder dann, durcheinander, die Anwender damit?
1000 Sachen? Genau, deswegen haben wir, deswegen gibt's diese Strategien, weil die Strategien ermöglichen mir dann ein ganz einfaches Ranking zu sagen, einfach diese Variante performt am besten aus einem Kosten-Nutzen-Verhältnis heraus. Und was Nutzen angeht, ist genau das, was du angesprochen hast gerade, nämlich was definiere ich denn als Nutzen? Wir sind da nicht darauf eingeschossen, dass wir sagen, es geht nur um CO2-Reduktion, sondern es geht eben auch um andere Themen. Und dadurch kann man eben dieses Thema Aufwands-Ertragsverhältnis oder Kosten-Nutzen-Verhältnis sehr schön formalisieren und standardisieren.
Also das gibt's, da kann jeder gucken, was hat er im Portemonnaie oder was nimmt er an Krediten auf, was amortisiert sich in welcher Zeit und was muss ich machen, was wäre on top sinnvoll und solche Szenarien kann man alle damit durchspielen.
Korrekt,
darum geht's. Ja gut, sowas könnte ich auch gebrauchen, ne, weil das ich bin auch oft
für deine Villa oder?
Nein, nicht für meine Villa, sondern um es zu verstehen, wie es in der Immobilienwirtschaft zugeht, ja, weil ich bin oft von dem Datenwust oder Datenberg, den du da genannt hast, erschlagen, ja. Das ist gut.
Ja, der macht Angst. Vor allem, wenn man dann noch mit Simulationen loslegt, da kommen noch mehr Daten zustande. Das kann schnell Angst machen.
Also, du hattest vorhin schon gesagt, es braucht, wenn man die Transformation zu einem nachhaltigen Immobilienunternehmen angehen will, braucht es Modernisierungsfahrpläne. Das sind ja eindeutig Prozessthemen, dass man einfach guckt, welche Prozesse sind zurzeit da, welche muss ich angehen, welche kann ich wie verändern. Wir hatten es eben vom Aufwand Ertrag, also da habe ich schon gehört, ist so dieses Minimax-Prinzip, also minimaler Aufwand, maximaler Ertrag. Ist das auch ein Vorgehen, was du euren Kunden dann ermöglichst?
Also das steht absolut im Mittelpunkt des Ganzen, aber du hast es angesprochen, Prozessthemen. Auch da muss ich wieder verweisen auf die Hausaufgabenseite, ja, also auf die aufwendigere Seite. Das Pflegen des digitalen Zwillings, auch das ist ein absolutes Prozessthema. Das heißt also, wir müssen es mal ein bisschen trennen. Das eine ist sozusagen die Eingangsdatenseite und das andere ist die Ausgangsdatenseite. Auf der Ausgangsdatenseite haben wir gerade schon gesprochen über Kosten-Nutzen-Verhältnisse, über individuelle Zielsetzungen, Zielgewichtungen etc. Das sollte immer im Mittelpunkt stehen. Kosten versus Nutzen, klar. Aber auf der anderen Seite habe ich eben dieses Thema Datenqualität und das ist einfach eine Mammutaufgabe, wie wir vorhin schon besprochen haben. Die wird in den nächsten Jahren auch munter weitergehen. Das ist etwas, wo ich permanent am Ball bleiben muss, wo ich auch das Team in einem Immobilienunternehmen entsprechend schulen muss und sozusagen die Weichen stellen muss, dass Daten eben nicht verloren gehen. Denn die Daten sind alle irgendwo vorhanden. Sie werden nur nicht zentral gepflegt und das ist eben das, was dazu führt, dass mit Datenverlust falsche Entscheidungen getroffen oder durch Datenverlust falsche Entscheidungen getroffen werden. Es ist ja, nochmal um das Prozessthema anzusprechen, am Ende ist es ja auch alles in Bewegung. Ja, Nachhaltigkeit, habe ich ganz am Anfang gesagt, Nachhaltigkeit ist keine Einmalübung mehr. Ein Jahr vergeht, alles hat sich geändert. Es gibt eine neue BEG-Förderung, es gibt eine neue CO2-Bepreisung, es gibt neue Stranding-Dekarbonisierungspfade von Krem herausgegeben, womöglich für CO2, für Endenergie, neue Gesetze, GEG hat sich geändert und so weiter und so fort. Wenn ich da mit statischen Berichten arbeite, mache ich massiv was falsch.
Okay.
Das heißt, dieses Prozessthema beläuft sich aus unserer Sicht vor allem auch auf ein regelmäßiges Wiederholen der Analysen, um zu schauen, ob ich noch auf dem richtigen Kurs bin.
Also Prozesse statt statischer Vorgehensweise, ein agiles Softwareumfeld statt irgendwelcher vorgefertigter Module. Ich meine, eine wichtige Sache ist ja auch, das alles darf ja keine Silo-Übung sein, ne? Sondern es müssen ja alle in einer Immobilienfirma auch abgeholt werden, die dann dazu beitragen.
Absolut.
Das scheint mir mitunter, wir hatten es vorhin mit den Mietenden, das Schwierigste zu sein.
Ganz großes
Wie kann
Thema.
Das gelingen?
Ganz
innerhalb
große.
Einer Immobilienfirma, was habt ihr da? Habt ihr da auch irgendwie so ein Information-Button oder irgendwie sowas?
Oh, hätte ich da das Patentrezept, das wäre ein Traum. Also du hast recht, Silos sind ultra schwer aufzubrechen und das ist ein Thema, wo auch letztendlich keine KI der Welt und keine Softwareplattform der Welt wirklich die komplette Lösung bringen kann. Es ist ja letztendlich ein Kulturthema. Es geht darum, die richtigen Teams zusammenzustellen aus unserer Sicht. Wir sehen es nicht so, dass jeder im Unternehmen plötzlich der Digitalisierungsexperte werden muss. Dafür sind wir vielleicht mittlerweile ein bisschen zu realistisch geworden. Natürlich tritt man so ursprünglich mal an, wenn man Software entwickelt und man will, dass das alle nutzen und Weltherrschaft und so weiter. Aber in der Realität sind es letztendlich Teams, die sich herausbilden, die softwareaffin sind. Und die dann eben auch in der Rolle sein sollten, eine gewisse Verpflichtung zur Pflege der Daten sich selbst auch aufzuerlegen. Das heißt, es muss nicht jeder im Unternehmen, nehmen wir jetzt irgendeinen Facility Manager womöglich, der muss nicht in eine Schulung gehen und das alles perfekt bedienen können, sondern der muss nur wissen, bei wem lädt er die Information ab. Und ich mag es, wenn ich Unternehmen sehe, wo es so eine Art zentrale, manchmal nennen sie das dann BIM-Abteilung, manche nennen es Digitalisierungsabteilung, sowas mag ich, wenn Abteilungen eingerichtet werden, die sich diesem Datenthema oder die diesem Datenthema gewidmet sind, weil wir dürfen uns nichts vormachen, das wird von den Ansprüchen her immer heftiger in der Zukunft. Denken wir mal an den Ressourcenpass und so weiter, was da auf die Branche zurollt. Das braucht Daten. Und wenn ich die dann anfange zu sammeln, wenn es schon soweit ist, dann hab ich einfach was falsch gemacht. Das heißt, man muss jetzt die Strukturen aufbauen und man muss jetzt die Weichen stellen, damit Daten sinnvoll strukturiert zukünftig genutzt werden können.
Also du empfiehlst da so eine Art, wie hieß das immer in anderen Metaphern, Schnellbootstrategie, dass kleine Teams da schon sich auf dem Weg machen, unterwegs sind und nicht der große Tanker sozusagen jetzt auf einen neuen Kurs gebracht werden muss, abrupt. Ich meine,
ganz genau.
Man sieht ja auch, dass der CDO, der Chief Digital Officer, der ist irgendwie schon aus der Mode gekommen.
Ja,
finde ich. Also ich habe mal eine Serie gestartet bei Immobilienwirtschaft. Da haben wir, ich glaube, 30 Stück haben wir gefunden.
Ja.
Und dann sind die auf einmal ausgegangen. Da waren die ersten, die wir vorgestellt haben, waren schon gar nicht mehr der CDO.
Wurden eingespart, dann wurde wieder auf Excel umgeschaltet.
Nee, das ist jetzt, es ist einfach kein extra Posten in der Geschäftsleitung. Mehr, so habe ich das Gefühl.
Ja. Aber, da muss sich die Branche ranarbeiten. Also darf man jetzt auch nicht, ich meine, diese Branche ist letztendlich unter den am wenigsten digitalisierten Branchen weltweit. Also in allen Ländern der Welt sieht man das. Und da muss einfach enorm viel nachgeholt werden. Da darf man nicht erwarten, dass das von einem Tag auf den nächsten geht. Und deswegen diese Schnellbootstrategie ist genau das Richtige dafür. Aber es geht am Ende auch um Verantwortlichkeiten. Am Ende muss diese Digitalisierungsabteilung der Ansprechpartner sein, wenn ich Daten abladen möchte. Und sie muss der Ansprechpartner sein, wenn ich Daten benötige. Es gibt keine anderen Quellen mehr. Es gibt keine Excel-Dateien mit Punktversion 7.3 Heinz Müller. So funktioniert es nicht mehr zukünftig.
Aber in der Gegenwart noch häufig.
Richtig.
Aber gut, lass uns noch mal so ein bisschen Revue passieren. Ihr mit Metabild seid jetzt seit 6 Jahren am Markt. Man kann jetzt sagen, dass das gesamtökonomische Umfeld gerade in der Immobilienwirtschaft sehr herausfordernd geworden ist. Ja, vielen PropTechs, es gibt ja über 1000 mittlerweile im Dachraum, denen geht's gerade schlecht. Wie schafft ihr es, wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Kannst du da was aus dem Nähkästchen plaudern, was man so als PropTech zu beachten hat?
Puh, das ist ein eigener Podcast, würde ich sagen.
Aber das schaffen wir nicht mehr als eigenen Podcast. In 2 Minuten höchstens. Ja,
also ganz klar runtergebrochen. Also das eine ist definitiv Agilität. Es geht darum, schnell sich anzupassen. Marktbedingungen ändern sich. Man kriegt jeden Tag neues Kundenfeedback. Man muss einfach sinnvoll damit umgehen. Und da gibt es kein Patentrezept, sondern man muss letztendlich einfach schauen, wie passt man sich am sinnvollsten an. Wo hat man wirklich dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass es wirklich passt zu dem, was die Kunden brauchen? Und ansonsten würde ich auch einfach sagen, mehrere Standbeine sind immer hilfreich. Die klassische PropTech-Logik ist ja, ich hole mir großes Kapital ran, möglichst schnell, möglichst viel Geld, poste das dann auf LinkedIn, bin stolz darauf, dass ich 2 Millionen Euro von irgendjemandem bekommen habe. Und dann mache ich damit was. Und dann geht es entweder gut oder es geht schlecht. Mhm. Deswegen, das ist das, wo jetzt gerade sehr, sehr viele Unternehmen in massive Schwierigkeiten kommen. Mhm. Denn der Venture Capital Markt ist gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Mhm. Und da haben wir eigentlich von Anfang an auf andere Standbeine auch gesetzt. Das war einerseits Umsatz von Anfang an. Ja. So ein ganz komisches Thema in der Startup-Welt. aber wir hatten eben auch Förderungen. Wir hatten Förderprogramme, die wir nutzen konnten. Und wir hatten einfach extrem coole Investoren, die uns einfach auch den nötigen Freiraum gegeben haben, von Anfang an, auch mal neue Dinge auszuprobieren.
Und dann vielleicht auch danach gucken, ob man damit mit diesem Freiraum denn schneller die schwarzen Zahlen erreicht, als wenn man da zu enge Zügel anlegt. Ja.
Exakt.
Na, okay. Ja, danke, Tarek, wir sind schon durch. Aber
schon vorbei.
Aber wir sind noch nicht ganz fertig, weil es gibt noch eine Personality-Frage, die ist obligatorisch zum Schluss. Wenn wir dir, Tarek, eine Limo ausgeben, mit wem würdest du diese gerne zu dir nehmen und warum?
Oh, schwierig. Also ich einfach aus der Unternehmen, also nicht als Menschen, ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber rein unternehmerisch würde ich vorschlagen, dass ich mich mit zwei Personen treffe. Das sind einmal Elon Musk und Bill Gates. Ich würde einem von beiden dann meine Limo geben, weil ich sowieso lieber Kaffee trinke. Aber die beiden sind einfach unternehmerisch sehr, sehr interessante Typen und da kann man eine Menge von lernen und es geht einfach um die Inspiration dabei. Okay. Also kannst du gerne organisieren.
Ja, okay, mal gucken. Er scheint sich ja zuletzt in Deutschland ein bisschen einzumischen über seine unternehmerische Tätigkeit hinaus. Aber egal, das ist nochmal ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man da eine interessante Unterhaltung zustande bekommen könnte, wobei der jetzt die nächste Zeit erstmal busy sein wird.
Das könnte sein, er hat noch einen anderen Job bekommen, richtig.
Okay, danke vielmals für deine geteilten Einsichten.
Danke dir, Jörg.
Ja, auf Wiederhören, Tarek.
Mach es gut, bis bald.
Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Tarek Kadura. Tarek also hat der digitale Zwilling ja schon immer sehr interessiert. Er hat ihn quasi zu seinem Beruf gemacht. So oft kam das Wort heute vor. Besonders spannend fand ich in Bezug auf diese Thematik im Immobilienbereich heute, also A, dass man weg muss von einer einzigen eng geführten Kennzahl wie CO2-Ausstoß oder ähnlichen Sachen, sondern da wirklich breit angelegt sein muss. Das erspart einem nicht, ganz unten anzufangen mit der Bauteilinformation. Ein wunderbares Wort, Herr Deutsch ist geduldig. Ja, dass es letztlich bei all diesen Geschichten auch um einen Werterhalt der Immobilie geht, zu gucken, was mache ich während der Restlebensdauer mit dieser Immobilie. Und das Ganze geht nicht ohne fortwährende Hausaufgaben. Diesen Digital Twin, den muss man aufbauen. Das reicht aber allein nicht. Man muss ihn auch pflegen. Dazu braucht es Verantwortlichkeiten in den Firmen. Und da kann man nur Sie alle dazu aufrufen, sich mit dieser Thematik auch intensivst zu beschäftigen. Es ist schon 2025. Da gibt's einiges jetzt zu tun. Limo gibt's auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das richtig Besondere am Podcast, Sie können uns hören, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch natürlich und insbesondere in Bezug auf Ihre eigenen Unternehmungen in Richtung des digitalen Zwillings. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.